Zweites Thema, Kolosser 1, die Verse 9 bis 14, unter der Überschrift Christen bringen Frucht. Wir haben ja noch Zettel, Arbeitsblätter, die sollten eigentlich auf heute von den Einzelnen durchgearbeitet werden. Wer aber das letzte Mal nicht da war, es sind noch Blätter da, wer braucht eins, der soll geschwind strecken, der wird es verteilen. Hier vorne hat es noch vier Plätze. Hier hat es noch Plätze. So, Kolosser 1, die Verse 9 bis 14. Paulus schreibt an die Kolosser, darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt, in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Paulus lässt diese Gemeinde in Kolosse teilhaben, hineinschauen in seine Fürbitte. Das ist mehr als ein frommer Wunsch, was er da ausspricht, sondern wir merken in diesen drei Versen, es ist ja eigentlich ein durchgehender Satz, Vers 9 bis 11, was der Apostel für diese Gemeinde erbittet. Und damit gibt er ihr auch Richtungsanweisungen. Er hat zuerst gedankt, das haben wir das letzte Mal miteinander gehört, gedankt, den Fürdank, jetzt die Fürbitte. Fürbitte ist eigentlich Seelsorge für einen anderen vor Gott. Paulus steht in einem ständigen Fürbittedienst für die Gemeinden. Auch für die in Kolosse, obwohl er sie selber nicht gegründet hat. Aber er hat von ihr gehört und sie ist ihm ans Herz gewachsen. Eigentlich könnte man seine ganzen Fürbitten zusammenfassen, es soll Frucht werden in dieser Gemeinde. Frucht soll werden. Wir können es in diesem Begriff noch einmal fassen, wenn er sagt, ich bitte, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Was heißt denn das? Was ist Erkenntnis seines Willens? Was denkt ihr?
Dass man weiß, was Gott von uns will.
Dass man weiß, ich würde einmal neutraler formulieren zunächst, was Gott will. Was will denn Gott?
Dass
dass wir nicht verloren gehen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der umfassendste Satz. Wir kennen den Willen Gottes. Gott will, dass Menschen, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn Paulus hier also betet, dass die Kolosser den Willen Gottes erkennen, dann betet er genau im Willen Gottes. Das ist ja diese Formel, die wir immer wieder antreffen, besonders im Johannesevangelium, im Namen Jesu. Wenn ich Fürbitte tue für einen anderen, wenn ich für ihn bitte, eintrete vor Gott, bete ich ganz gewiss nach dem Willen Gottes. Ich hatte kürzlich einen Artikel geschrieben, im Erwachsenenkatechismus über das Gebet, und jetzt hat mir die Bearbeiterin den Artikel zurückgereicht und bittet darum, dass ich noch eine Ergänzung mache. Ich soll doch einen extra Kasten machen unter der Überschrift nicht erhörte Gebete. Das sei doch eine große Frage für viele Leute, gerade für Fernstehende. Dieser Erwachsenenkatechismus soll Fernstehende abholen, nicht erhörte Gebete. Zuerst habe ich gedacht, jawohl, das mache ich, schreibe ich dazu. Und je länger ich darüber nachdachte, habe ich diese Ergänzung nicht machen können. Gibt es eigentlich nicht erhörte Gebete? Gibt es das? Warum gibt es das nicht?
Weil es, wenn es nicht nach unserem Wunsch entspricht, dass Gott trotzdem weiß, was für uns gut ist. Er erhält dieses Gebet, jedes Gebet, das uns gut ist.
Die Bibel gibt die Zusage, dass Gott jedes Gebet hört. Jedes Gebet. Es gibt keine nicht erhörten, nicht gehörten Gebete. Und jetzt kommt es auf die Frage an, was verstehen wir denn unter Erhörung? Was verstehen wir darunter? Dass unser Wille geschieht, was bitten wir ab im Vater unser Zentral? Dein Wille geschehe. Also ich warne mich selber, ich kann diese Ergänzung nicht schreiben. Ich warne mich selber vor dem Wort nicht erhörte Gebet. Ich könnte im höchsten Fall sagen, nicht so erhörte Gebete, wie ich dachte. Das gibt es. Das gibt es oft. Das habe ich schon einmal erzählt, in anderem Rahmen. Als Bub, da wollte ich ganz arg gern glauben. Ich wusste aber nicht, wie das geht. Ich wusste das nicht. Obwohl ich oft in der Stunde war, aber die haben das nie gesagt. Die haben immer über viele und hohe Dinge gesprochen in der Bibel. Aber wie man wirklich glauben kann, wie man das macht, das haben die nie gesagt. Ich habe damals gebetet und habe gesagt, Gott, ich will glauben. Und wenn es dich gibt, dann gib mir doch ein Zeichen, ein sicheres. Ich bitte dich, dass mir der linke Arm fehlen soll. Habe ich gebetet, so viel war mir das wert. So klug war ich, der Rechte wollte ich nicht hergeben, der Linke. Habe gedacht, mit dem einen kommst du immer noch durch, dann besser der Linke. Aber so viel wollte ich einsetzen. Ich bin ganz arg froh, dass Gott dieses dumme Gebet nicht erhört hat. Er hat es ganz anders gemacht. Können wir das einmal einordnen? Was gibt es denn für Antworten Gottes auf unser Beten? Wenn wir sagen, er erhört jedes Gebet. Ja, das ist schon die schwierigste. Fangen wir mal bei der leichtesten an. Die Ja-Antwort. Ich bete, Gott erhört mein Gebet und gibt. Das ist auch die häufigste Antwort. So wie das im Umgang von Eltern mit ihren Kindern auch ist.
Ist der Spruch eingefallen. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Johannes 1.
Ja. Wenn wir im Gottes Willen beten, dann erhört er uns und gibt. Wir stehen unter einer ganz großen Zusage. Jesus fasst das ganz kurz zusammen. Bittet, so werdet ihr warten. Das ist die Ausnahme. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Darf ich so persönlich fragen? Du hast ja heute gebetet. Hast du auch diese Erfahrung gemacht, Gott hat gegeben? Hast du sie heute gemacht? So wie sie Kinder vielfach an einem Tag machen mit ihren Eltern, was haben Kinder nicht alles zu bitten? Und Eltern geben. So bin ich heute Morgen ins Auto gestiegen und habe gesagt, Autofahren ist ja heutzutage ist echt eine gefährliche Sache. Gesagt, Herr, ich bitte dich, begleite mich jetzt und bewahre mich. Ich bin gut zurückgekommen. Jetzt ist es auch ganz selbstverständlich, dass ich aussteige vom Haus und sage, danke, Herr. Nicht, dass ich sage, heute bin ich wieder mal gut gefahren und flott. Ich habe gebetet und Gott hat gehört. Was gibt's noch für Antworten? Es gibt genauso klare Nein-Antworten. Nein, das will ich, werd ich nicht tun. Das ist dir nicht nützlich. Die Ja-Antwort führt zu vermehrtem Dank. Die Nein-Antwort, was wirkt denn die beim Christen? Gerade nicht. Nach der Enttäuschung, weil Gott zeigt uns ja durch seinen Geist, dass er das nicht so tun will, weil es mir nicht nützlich ist. Die Nein-Antwort ist auch mit einem Verstehen in aller Regel verbunden. Sie wirkt eigentlich, wenn es richtig geistlich eingeordnet ist, vermehrtes Vertrauen.
Und geistliches Wachstum.
Vermehrtes Vertrauen. Weil ich merke, ich sage es einmal ganz menschlich, Gott ist nicht der Wunscherfüller, sondern Gott ist wirklich der, der für mich sorgt. Und zur Sorge gehört auch das Nein sagen. Das ist dir nicht gut. Ideal gesprochen, so soll es ja bei Eltern sein, wenn Eltern zu ihren Kindern Nein sagen auf eine Bitte hin, soll das so aus diesem Grund geschehen, dass es dem Wohl des Kindes dient. Und es ist sehr gut, wenn wir es unseren Kindern dann auch erklären, warum nicht. Ich mache immer wieder bei mir die Feststellung, viele Nein-Antworten, die ich meinen Kindern gebe, dienen gar nicht dem Wohl des Kindes, sondern meinem Wohl. Meiner Bequemlichkeit. Man sollte seine Nein-Antworten einmal überprüfen, ob es wirklich dem Wohl des Kindes dient. Wo Gott mir Nein sagt, da hat er mein Wohl, mein Heil, mein Lebenswachstum im Auge. Und dann gibt es eine dritte Antwort, die ist jetzt schon gefallen, das ist die Warte-Antwort. Die Warteantwort dient dem, dass ich im Glauben, im Vertrauen bleibe. Oft ist die Warteantwort gerade die Antwort auf unsere Fürbitte. Denn wenn ich für einen anderen Menschen bitte, dann gehört dazu auch, dass ich mich für ihn hergebe. Ich kann nicht für jemanden bitten und sonst nichts tun. Die Fürbitte, die Seelsorge vor Gott, die ich für einen Menschen übe, wird zur gelebten, praktizierten Begleitung. Darum halte ich nicht viel davon, wenn man für so viele bittet. Je allgemeiner meine Fürbitten sind, umso unverbindlicher bleibt das Ganze. Herr, hilf auch allen Gefangenen auf dieser Welt. Er wird oft gebetet. Auch dieses Gebet hört Gott, ganz gewiss. Aber er merkt an unserem Beten, wie oberflächlich es uns ist. Wenn ich aber bete, Herr, hilf dieser Frau, jetzt ist mir der Name entfallen, von der ich kürzlich in der Predigt geredet habe, die von ihrer Familie in eine Heilanstalt in Indien gesperrt wurde, weil sie sich zur Gemeinde hielt. Bitte? Die Irina. Indira, ja. Irina, das ist die russische. Wenn ich für die bitte und sage, Herr, die ist gefangen von ihrer eigenen Familie und da beständig bleibe, da merkt mein Herr, dass es mir ernst ist. Die Fürbitte führt zum Geben. Es ist ganz arg schön, ich habe öfters erzählt von der Shirin Aidosova, unserer Straßenmissionarin in Moskau, und habe gesagt, was sie braucht, ist Fürbitte. Ganz umgebende Fürbitte für sie. Und diese Fürbitte führt zum Mittragen. Ich finde immer wieder im Briefkasten einen Umschlag oder wird mir sonst geben, da steht drauf, für die Shirin Aidosova, Moskau. Das heißt, da ist das jemand nun wirklich ernst damit. Und er trägt diese Frau mit in seinem Beten und in seinem Geben. Übrigens, wenn irgendjemand mal in nächster Zeit nach Moskau kommt, ich gebe euch gern die Adresse. Sie freut sich über jeden, der vorbeikommt. Die Adresse ist eigentlich gar nicht nötig. Ihr müsstet nur abends so zwischen 5 und 8 Uhr auf den Arpad gehen, auf die Fußgängerzone am Roten Platz. Dort steht sie. Die werdet ihr gleich erkennen. Aber Fürbitte führt zum Fürgeben, zum Fürleben für den anderen. Das ist bei Paulus ganz deutlich geworden für seine Gemeinden, für die er bittet, bis hin zu einzelnen Personen. Für die ist er auch bereit, alles zu geben. Er sagt, ich bin für euch eigentlich, für die Kolosser auch in Gefangenschaft in Rom. Er gibt sich selbst für seine Gemeinden. Denn das, für was er angeklagt ist, das trifft schon nicht die Gemeinden. An ihm wird der Musterprozess geführt. Die Warteantwort, weil Gott erkennt auch an unserem Beten unsere Bereitschaft zu dienen. Wenn es von der Fürbitte nicht zur Praxis kommt, hängt sie in der Luft. Wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen. Eine Praxis der Fürbitte ist, dass ich informiert bin. Sonst kann ich ja gar nicht bitten. Da werde ich immer wieder gefragt, erst kürzlich, wissen Sie was Neues von dieser Frau in Indien, von dieser Indira? Ich weiß gerade nichts, ich muss meinen Missionsleiter, wenn er wieder anruft, den Singen, ich muss ihn fragen. Wir haben zum Beispiel über Weihnachten oder vor Weihnachten einige in der Gemeinde intensiv mitgebetet für diesen entführten Bürgermeister dort im Dschungeldorf in Orissa, Das war eine große Freude, als ich es dann hörte. Er ist freigelassen worden, zwar gewaltig drangsaliert worden, hat einige Brüche, Quetschungen durch Schläge, aber er ist wieder frei. Ist Fürbitte. Und ein drittes, die Warteantwort an unserem beständigen Bitten, merkt Gott unsere Bereitschaft zu nehmen. Denn das ist ein Grundgesetz. Gott zwingt niemand zum Glauben, er zwingt aber auch niemand seinen Segen, seine Gaben auf. Bittet, so werdet ihr nehmen. Noch einmal dieses Beispiel, ist genau gleich wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. Ich renne ihnen doch nicht den ganzen Tag nach, bis ich sie irgendwo in einer Ecke erwische und dann stopfe ich ihnen Essen rein. Sondern Eltern warten, bis die Kinder sagen, ich habe Hunger. Dann bekommen sie was. Wir haben oft jetzt geistlich gesprochen so wenig Hunger. Wieder persönlich gefragt, nach was hungert dich in deinem persönlichen geistlichen Leben? Hast du Hunger? Nach was hungert dich? Oder bist du wunschlos glücklich? Das ist auch ein Hunger, ein geistlicher Hunger nach dem Willen Gottes, dass ich wirklich darauf aus bin, mit aller Eifer und aller Sehnsucht, dass der oder die zum Glauben kommt. Hast du missionarischen Hunger? Und das schlägt sich dann im Bitten und im Handeln nieder. Auch die Gaben des Geistes. Der ganze Katalog aus 1. Korinther 12 und Römer 12, das sind nicht automatische Gaben, sondern das sind Gaben, die darf ich erbitten. Und ein Grundhunger nennt uns der Apostel Paulus. Um was sollen wir um jeden Fall bitten? Was sagt er? In 1. Korinther 13. Strebet nach der Liebe. Dass das unsere Grundbitte wird. Das soll Inhalt unserer Fürbitte sein. Wir dürfen auch für uns selber bitten, selbstverständlich. Aber dass das die Fürbitte, das weitet unser Leben, unser geistliches Leben hinaus. Die erste Form der Mission ist die Fürbitte. Paulus ist durch und durch Missionar. Manches Mal sagen einem die Missionare in anderen Ländern, wir haben es leibhaftig gemerkt, wie ihr für uns gebetet habt. Das ist nicht nur eine Floskel. Man muss, bitte.
Der Herr tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen.
Ja, der Herr tut, wo steht das?
Im Psalm.
Gut. Der Herr tut, was die, wie es heißt?
Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen.
Er gibt ja ausdrücklich sogar für uns persönlich diese Zusage, rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ja, ich wollte den anderen Gedanken noch fortführen. Es kommt, ich sage es einmal ganz technisch, es kommt in einer Gemeinde zu so viel Wachstum und Frucht, wie Fürbitte da ist. So viel. Oder so rum gesagt, bei einer Abendbibelschule wächst so viel heraus, wie dafür gebetet wird. Hast du, bevor du hierher kamst, heute Abend für diesen Abend gebetet? Das ist ganz arg wichtig. Ich persönlich würde so sagen, es gibt sogar bei uns in den Gottesdiensten einen Ort, einen extra Ort, wo die Fürbitte einen ganz besonderen persönlichen Platz hat. Wo ist das? Bitte? Der Sakristei, jawohl, vor dem Gottesdienst, im stillen Gebet. Was ist der Inhalt des stillen Gebetes? Für wen bitte ich da? Für die Verkündigung, für den Pfarrer. Und für mich selber, dass ich aufnahmebereit werde. Dort ist der Ort, im stillen Gebet. Wir merken also, es gibt eine breite Palette der Fürbitte. Unser Gebetsleben ist ganz arg reich. Wir sehen das bei dem Paulus. Wir sind oft so verarmt in unseren Gebeten und haben uns reduziert auf Hilferufe. Noch einmal mein Ratschlag, lass einmal bei deinem Beten jetzt in diesen Tagen von heute Dienstag bis zum Samstag alle für dich persönlichen Bitten weg. Wird mancher erstaunt feststellen, dass sein Gebet ganz hart schrumpft. Natürlich lebt das Gebet aus dem, dass ich bitten darf, aber dass wir nicht darauf allein zugehen, sondern das Gebet hat ein ganz breites Spektrum. Bitte, Fürbitte, Dank, Anbetung, Lobpreis. Und das auch sehr gezielt und sehr persönlich. Ich mache Mut zu einer Gebetsliste, allerdings nicht als Verpflichtung in dem Sinn, ich muss das jedes Mal durchbeten, aber dass ich weiß, für was ich bete. So wie dieses alte Frauchen mir nach einer Bibelstunde gesagt hat, ich bete regelmäßig für sie und noch für 13 andere. Hier in Württemberg, hat mich ganz arg gefreut. Und dann hat sie aber gesagt, aber jetzt werde ich so alt und mein Kopf ist manchmal so wirr. Ich kriege manchmal die Namen nicht mehr ganz zusammen. Meinen Sie, Gott hört es auch, wenn ich sage, Herr, hilf auch heute meinen 14? Hat mich ganz arg gefreut und habe ich gesagt, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Wir haben unsere Alten immer gesagt, bete nur, der Herr verliest's. Aber wir dürfen auch sehr bewusst beten. Beten, das ist eine herrliche Sache. In der Verbindung mit Gott stehen und so, ich sage es jetzt einmal so, so mitregieren. So mitregieren. Beten heißt, wie ich zwinge Gott meinen Willen auf, sondern beten heißt immer, mich hineinbeten in den Willen Gottes. In meinem Beten wird er auch antworten und es wird sich mein Gebet verändern. Paulus bittet, damit diese Gemeinde erfüllt werde mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Erkenntnis ist mehr als ein Kopfvorgang. Das hebräische Wort, das dahinter steht, Yada, das meint die engstmögliche Lebensbeziehung. Das heißt zum Beispiel dort in 1. Mose 4, und Adam erkannte sein Weih. Da steht es sogar unter diesem Begriff des Erkennens, die engstmögliche menschliche Begegnung, die geschlechtliche Begegnung gemeint. Erkennen ist biblisch nie nur ein theoretischer Kopfvorgang, sondern ist ein Lebensvorgang. Wenn er bittet, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes, wir können es ganz einfach ausdrücken, bittet er, dass sie es tun. Nachdem sie zum Glauben gekommen sind, dass auch der Gehorsam dazukommt. Das gehört immer zusammen. Glaube und Gehorsam. Und diese Gemeinde in Kolosse, das steht dann in den anderen Kapiteln, da kommen wir jetzt in dieser Abendbibelschule nicht dazu, besonders im zweiten Kapitel, sie steht in der Gefährdung, dass sie sich verführen lässt. Dass sie wieder abweicht vom rechten Weg. Darum malt Paulus in diesem Brief eigentlich, der Kolosserbrief ist ein Gemälde, er malt ihnen Christus vor Augen. Es gibt keine einzige Schrift, kein Buch im Neuen Testament, das so christuszentriert ist wie der Kolosserbrief. Höchstens noch der verwandte Epheserbrief. Aber im Kolosserbrief ist eigentlich alles ein einziges Thema, der Christus. Wenn er also sagt, die Erkenntnis des Willens Gottes, ruft er sie in die Gemeinschaft mit dem Christus. Es ist immer eine Schwierigkeit, den Glauben auch zu tun. Viele glauben, aber gehorchen da nicht. Glaube, der nicht zum Gehorsam wird. Nach der Gnade jetzt der Gehorsam. Ist ganz wichtig. Was meint denn das, der Gehorsam?
Dass ich im Wort Gottes erkannt habe, dass ich das tue.
Dass ich das tue. Was steht da für eine Bewegung dahinter? Warum gehorchen Kinder? Sofern sie gehorchen. Das ist der Idealfall. Kinder gehorchen, weil sie ihre Eltern lieben. In der Regel aber gehorchen sie, weil wir doch gewisse Zwangsmaßnahmen androhen oder ergreifen. Es gibt biblisch einen doppelten Gehorsam. Es gibt den Gehorsam des Sklaven. Der gehorcht aus Furcht vor Strafe. Und es gibt den Gehorsam des Kindes, das gehorcht Gott zuliebe. Ungefähr so, ich schaue ins Kinderzimmer rein und sage, Mensch, jetzt stinkt mir's aber endgültig, das sieht aus, wie wenn eine Bombe reingefahren wäre. Wenn in einer halben Stunde das nicht picobello ist, dann aber... Braucht gar nichts mehr zu sagen. Und dann rennen alle drei. Nach einer halben Stunde ist tatsächlich nach ihren Maßstäben einigermaßen in Ordnung. Kann aber auch ganz anders kommen. Der Thomas kommt, nimmt mich bei der Hand und strahlt mich an und sagt, Papa, komm mal mit. Und dann führt er mich ins Kinderzimmer und ist picobello aufgeräumt. Das hat er nun getan, um mir eine Freude zu machen. Dass er dann nachher noch sagt, kriege ich 5 Mark, das steht auf meinem Antwort. Das gehört mit zur Natur. Christen leben im Gehorsam aus Liebe. Gott zu Liebe. Ich möchte ihm zu Liebe leben. Dass er, ich sag's einmal so, sich freut an mir. Es ist nicht der sklavische Gehorsam aus Angst vor Strafe. sondern es ist der Gehorsam, der freudig und gern seinen Willen tut. Schon aus dem Grund heraus, bitte.
Johannes 14, ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch
gebiete. So ihr tut, was ich euch gebiete, ja. Ja, sogar die Liebe wird hier angesprochen. Der hat mich lieb, der meinen Willen tut. Dann ist die Ehrfurcht, ja. Aber es ist keine Angst vor Strafe. Keine Angst vor Strafe. Wir sagen das so dahin, aber das ist einer der Hauptpunkte für vieles verklemmte Christsein. Für vieles verklemmte Christsein, dass Christen vor Gott Angst haben. Vor Gott brauche ich keine Angst zu haben.
Aber die bürgerlichen Gesetze halten sich ja auch geregelt aus Angst vor Strafe. Sonst fährt er jeder auf der Straße, wo er will.
Ja, der wird nach Weilheim reinrauschen mit 80, nachdem die Straße so eben ist, aber steht extra ein Schild. Ist ja freundlich, dass man gewarnt wird. Das versöhnt ein bisschen mit den Beamten, dass sie einen nicht unbedingt gleich in die Falle tappen lassen, sondern dass da steht, Achtung, stationäre Radiokontrollen. In dieser Welt gibt es den Gehorsam aus Liebe ganz selten. Das kann der Mensch auch nicht von sich aus. Es wird wohl kein Bundesbürger aus Liebe zum Bundeskanzler Kohl die Gesetze einhalten. Vielleicht seine Frau. Sondern wir halten die Gesetze ein, weil es gewisse Strafbestimmungen gibt. Und wenn ich dieses oder jenes Gesetz übertrete, dann weiß ich, kommt die oder diese Strafe. Die Welt wird regiert mit dem Gehorsam, der sich fürchten muss. Im Reich Gottes, in der christlichen Gemeinde, gilt der Gehorsam aus Liebe. Das ist etwas anderes. Darum sind auch die Gebote Gottes für uns als Christen, ist ja der Rest der Wille Gottes zusammengefasst, in seinen Geboten, sind keine Zwangsmaßnahmen, sondern Liebesermöglichungen. Wie Kinder, ja.
Unser Manko,
ja.
Dass wir diese Einfalt zu Gott, dass wir die verloren haben oder nicht haben, nicht mehr wie Kinder zu den Eltern.
Ja. Kinder haben oft wirklich vorbildhafte geistliche Funktionen. Ich verstehe immer wieder das Wort, aus dem Munde der Säuglinge und Kinder hast du dir, Unmündigen hast du dir ein Lob zugerichtet. Da kann man wirklich lernen. Kann man wirklich lernen, muss euch das noch erzählen. Man kann auch mit dem Gehorsam, mit dem Tun aus Liebe, kann man schwer reinfallen. Als ich ein Junge war, da hat mein Vater mal, wir standen in unserem Garten, da hat er gesagt, da hatten wir so ein großes Gemüseland, da hat mir das alles noch selber angebaut. Dann hat er gesagt, Mensch, der Baum, der nimmt so viel Sonne weg. Das wächst gar nicht richtig. Ich habe nichts dazu gesagt, habe aber gedacht, ja, dem kann man abhelfen. Und am nächsten Tag, als ich von der Schule kam, habe ich angefangen, habe den Spaten geholt, den Baum umgraben, dann die Axt, die Wurzeln abgehauen. Meine Mutter ist raus und hat gesagt, was tust du denn da? Darfst du denn das? Ja, habe ich gesagt. Papa hat es gesagt. Und tatsächlich, kurz bevor er vom Geschäft heimkam, war der Baum gefallen. Er war nicht erfreut. Es war gar nicht unser Baum. Der stand beim Nachbarn auf dem Grundstück. Er musste dann an diesem Abend noch gehen und den Nachbar informieren, das war ein Bosco-Baum, das weiß ich noch wie heute, dass der Bosco-Baum gefallen ist. Ich weiß nicht, ob er eine Entschädigung bezahlt hat, aber mir ist das Ganze deshalb sehr im Gedächtnis geblieben, weil mein Vater mich überhaupt nicht bestraft hat. Überhaupt nicht. Sondern er hat zuerst völlig fassungslos gefragt, warum hast du denn das getan? Und dann habe ich gesagt, ich wollte dir doch eine Freude machen. Du hast gesagt, er nimmt so viel Sonne weg. Er hat überhaupt nicht gestraft. Gelobt hat er mich auch nicht. Aber ich habe gemerkt, es hat ihn gefreut. Fürbitte. Nun unser zweiter Satz. Fürbitte, weil wir würdig dem Herrn leben. Das ist ja zusammenfassend, sagt Paulus, dass ihr des Herrn würdig lebt. Was heißt denn würdig leben? So normalerweise heißt würdig mit steifem Kragen und Fliege oder Krawatte und Anzug. Das ist würdig. Was meint Paulus hier mit dem würdig? Was habt ihr gefunden? Nix.
Das ist eine gute Sache, die verträgt Haushalte Gottes sein.
Würdig, das heißt, dass wir ihm Würde machen, ihm Ehre. Zum Beispiel, was noch? Bitte?
Seine Gebote halten.
Was heißt würdig als Christ leben? Wir können es mit dem Predigtext vom Sonntag, das Negativ, umsagen. Dass ich ihm keine Schande mache. Dass an mir Gott nicht verunehrt wird. Wieso, das geschieht sehr häufig, sehr häufig. Das hört man als Pfarrer ganz arg oft bei Hausbesuchen. Oh, lasset sie mir in Ruhe mit den Kirchsprenger. Da können die ihnen verzählen. Und dann kommen Geschichten. Viele dieser Geschichten sind Entschuldigungsgeschichten, weil die Leute selber nicht ernst machen wollen. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Viele dieser Geschichten. Aber manche sind doch auch Enttäuschungsgeschichten. Das gibt's auch. Es gibt auch wirkliche Enttäuschungsgeschichten, dass Leute sagen, wenn die Christen so sind, dann bleiben wir weg damit. Dann bleiben wir weg damit. Da leben wir nicht würdig unseres Herrn. Ich habe euch schon einmal erzählt, wie ich da einen Hausbesuch machte bei der alten Oma. Die war eine langjährige, treue Mitarbeiterin in der Gemeinde. Jetzt war sie schwerkrank und es ging wohl aufs Ende zu. Wir hatten ein wirklich gutes, tiefes Gespräch. Und dann ging ich wieder heraus und die Enkelin hat mich an die Haustür gebracht. Sie war Konfirmandin von mir gewesen, 2-3 Jahre vorher. Und unter der Haustür platzt sie raus und sagt, Herr Pfarrer, ich werde nie ein Christ. War ganz perplex und habe gesagt, ja, wieso denn nicht? Dann hat sie gesagt, jetzt waren Sie bei der Oma. Da war sie lammfromm. Sie müssten mal Mäusle bei uns sein, wenn Sie nicht da sind, wie es dann zugeht. Wenn so Christen sind, hat sie gesagt, dann will ich keine Christin werden. Es ist ganz arg wichtig für uns auch als Eltern, wenn wir im Glauben stehen, gegenüber unseren Kindern, dass sie Geschmack gewinnen am Glauben. Dass wir sie nicht abstoßen, sondern hineinnehmen. Das ist ganz wichtig.
Wir müssen aber ständig Vorbild sein. Oder zumindest sollte man sein.
Man darf sein.
Das
ist sehr schwer, aber das Vorbild sein heißt nicht in dem Sinn vollkommen sein. Unsere Kinder registrieren sehr genau, wenn wir Fehler machen und schuldig werden, uns entschuldigen. Das ist oft noch wichtiger, als dass wir nur positiv dastehen. Da lernen sie ungeheuer viel. Der Vater, die Mutter, die können etwas zugeben. Das können Kinder in der Regel nicht. Sondern ein natürlicher Mensch steckt immer sofort zu, entschuldigt. Aber Christen können Schuld eingestehen. Das ist etwas ganz arg Wichtiges. Nicht, dass wir denken, wir müssten ständig unangreifbar und ideal sein, sondern auch und gerade dort, dass ich sage, abends zu meinen Kindern, Kinder, es tut mir leid, ich war heute Mittag echt grätig und habe euch angeschnauzt. das war nicht recht. Das macht, ist für sie etwas ganz arg Wichtiges. Noch einmal mit meinem Vater. Mein Vater war ein sehr wortkarger Mann und sehr zurückhaltend. Jetzt im Alter hat er sich ganz geändert. Ist auch gut, wie ein Mensch wachsen kann. Aber mit seinen 6 Kindern, also da hat er doch auf Disziplin geachtet. Und dann war einmal irgendetwas, ich weiß nicht mehr, was ich getan habe. Auf jeden Fall habe ich eins kräftig geschmiert bekommen. Ich war aber unschuldig. Und das ist ja was Schlimmes. Das bleibt einem als Kind. Und das hat sich nachher so nebenbei rausgestellt. Und dann kam mein Vater am nächsten Tag vom Geschäft heim. Ich war schon im Bett und dann hat er sich zu mir kurz ans Bett gesetzt und hat mir 100 Gramm Schinkenwurst geschenkt. Das war damals was ganz Besonderes. Das ist mir unvergesslich. Er hat gar nichts dazu gesagt. Er hat mir vom Metzger so ein eingepacktes Stück 100 Gramm Schinkenwurst. Ich weiß nicht, wie lange ich die aufgehoben habe. Gegessen habe ich sie nicht. Aber daran habe ich an meinem Vater ganz arg viel gelernt. Würdig zu leben, die wirklichste Bedeutung dieses Wortes im Griechischen heißt eigentlich aufwiegend. Und meint, wie Christus, Paulus kann das ja an anderer Stelle sehr deutlich sagen. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, Matthäus 5, 48, ihr sollt euch immer strebend bemühen. Nein, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wisst ihr, es gibt unter uns Christen, besonders unter Pietisten, eine schnelle Entschuldigung mit unseren Sünden. Dass wir uns ja nicht so schnell rausreden. Das ist halt meine Art, ich brauch's schnell auf, ich werde schnell ungerecht mit den Kindern, ich verliere schnell die Geduld. Ja, wenn du das erkennst als deine Art, dann kannst du ja nicht danken dafür. Herr, ich danke dir, dass ich so schnell hochgehe. Sondern darfst du doch sagen, Herr, das steht mir oft im Wege, gerade gegenüber meinen Kindern. Ich will mich verändern lassen. Vollkommenheit ist dir nicht. Das werden wir nie erreichen. Sondern Vollkommenheit ist gemeint in dem, dass ich in der ständigen Umgestaltung durch den Geist Gottes stehe. Die Sündlosigkeit, warum werden wir denn die nie erreichen? Solange wir in diesem Leib leben. Ich noch einmal in dem Bild sage, bei uns in dem Pfarrgarten gibt es ja ein Rosenbeet. In der Regel soll man das nicht besichtigen, aber so ein-, zweimal im Jahr kann man es besichtigen. Da mache ich mich drüber her und richte das wirklich topfit her. Kommt alles raus, alles Unkraut. In der Regel tue ich das, wenn ich was Größeres schreiben muss, bis ich da reinkomme, muss ich irgendwas zuvor schaffen. Meine Frau freut sich schon immer, wenn sie weiß, jetzt schreibt er wieder was, denn dann gehe ich und räume die Bühne auf und den Keller und alles Papier fort und so. Und bei dem schaffen sie, sie sagt, schreib nur mal wieder was, dann kriege ich alles geordnet. Aber dann, wenn dieses Rosenbeet sauber hergerichtet ist und da grabe ich wirklich, hacke ich tief und nehme die Wurzeln raus des Unkrautes, nach 14 Tagen kommt da schon wieder Unkraut. Warum? Warum kommt da Unkraut? Bitte? Kommt von überall her. Es kommt von überall her. Das kommt jetzt nicht aus dem Rosenbeet selber, das ist sauber, sondern das fliegt aus vielerlei Richtungen, aus der ganzen Wiese drumherum, fliegt es immer wieder her und findet Wurzelboden. Und so ist es mit uns, solange wir in diesem Leib leben, findet die Versuchung, die Sünde, ganz arg viele Ansatzpunkte an uns. Und wenn du meinst, so, jetzt habe ich alles geschafft, jetzt bin ich sündlos, dann kommt schon wieder an dich heran. Nein, nein, Sündlosigkeit gehört nicht zu dieser Welt, aber dass wir wachsen, uns gestalten lassen, vollkommen. Das griechische Wort teleios heißt nicht nur in unserem Sinn, also ohne jeden Makel, sondern heißt im tiefsten zielgerichtet. Christus ist des Gesetzes, wir können genauso gut übersetzen, Vollkommenheit, steht teleios, Ziel, dass ich dorthin gehe, unterwegs bin. Würdig dem Christus zu leben, das heißt, ich bin bereit, mich in meiner Art und in meinem Tun verändern zu lassen. Da heißt sogar, in allen Stücken ihm gefällt. Griechisch steht hier das Wort, dass er in allem Wohlgefallen an euch hat. Woher kennen wir denn das Wort? Bitte?
Und den Menschen ein Wohlgefallen.
Aus der Geburtsgeschichte. Bei der Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Das griechische Wort heißt ganz wörtlich, der mir passend ist, der mir eingefügt ist. Und da haben wir die Richtung von würdig noch einmal. Jesus hat ja in allem, was er getan und gelebt hat, immer nur das getan, was der Vater wollte. Der ist nicht einmal aufs Fest nach Jerusalem gegangen, als seine Brüder sagten, jetzt hast du die große Bühne, geh hin. Und dann sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er wartet, bis der Vater ihn zu gehen heißt. Würdig zu leben heißt deshalb tatsächlich in dieser ständigen Willensübereinstimmung, in die hineinzuwachsen. Jetzt noch die dritte Frage, dann machen wir Pause heute. Was heißt und was ist biblisch Frucht? Was ist Frucht? Glauben ist eine Frucht, ja. Aber nun ganz umfassend, was ist Frucht?
Was Gott durch mich wirkt?
Die Geisteswirkung. Frucht ist biblisch das, was der Geist Gottes in meinem Leben wirken kann. Jesus nimmt ja dieses Bild, der Weinstock und die Reben. Ich habe jetzt einige Bibelabende gehabt in Entzweigen, habe gelernt, das ist eine Weinbaugemeinde. Da hat ein alter Bruder die Einleitung gemacht an einem Abend und der hat mir einen ganz wichtigen Gedanken gesagt. Er hat gesagt, es gibt keinen einzigen Stock, keinen Strauch, der so oft und so weit zurückgeschnitten wird wie der Weinstock. Und je genauer er geschnitten wird, umso mehr Frucht bringt er. Jesus hat schon sehr bewusst dieses Bild vom Weinstock gewählt. War mir ein wichtiger Gedanke.
Das sieht man ja auch in Ländern, in denen Christenverfolgung ist, dass da meiste Erweckung ist.
Ja.
Oder durch Leiden Frucht bringen.
Durch Leiden Frucht bringen. Also Frucht ist das, was der Geist Gottes, was mein Herr an mir und durch mich wirken kann. Wörtlich heißt dieses griechische Wort Karpos, was man abschneiden kann. Das ist Frucht. Also das heißt, das gehört eigentlich nicht mir. Frucht ist nie etwas, was für mich da ist, sondern Frucht ist immer etwas für andere. Kennt ihr den Satz, durch seine Selbstverständlichkeit, kein Baum frisst seine Äpfel selber. wäre ein komischer Baum. Bringt er Frucht, Äpfel hängt voll und voll und dann schnappt er sie alle wieder. Was sind denn eigentlich Äpfel? Was ist denn Frucht in der Natur?
Same.
Das heißt, das, was wir tun, das ist eigentlich barbarisch. Äpfel sind nicht zum Verzehr bestimmt eigentlich, sondern aus den Äpfeln sollen neue Bäume werden. Dass wir die essen, verhindert das. Das ist bei jedem Hühnerei so. Man muss sich das einmal überlegen, wie wir eingreifen in den Kreislauf der Natur. Aber um den Gedanken geht es jetzt nicht. Es geht um den Gedanken, aus Frucht wird gleichartig Neues. Genau das ist biblisch. Die Frucht, die in meinem Leben entsteht, darf sein, dass andere Menschen zum Glauben kommen, zu Jesus finden. Das ist Frucht. Die erste Frucht ist das, was an mir geschieht. Galater 5, 22, die Frucht des Geistes ist Liebe. Und diese Liebe entfaltet sich als Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das heißt, es gibt sehr wohl eine Frucht, die an mir sichtbar wird, dass mein Leben sich verändert. Ich habe schon einmal erzählt, wir hatten in Ruida einen CVM-Vorstand. Das war also ein Kerl von einem Mann, ein Riese. Allein dem seine Hände, die habe ich immer bestaunt, riesige Hände. Aber ein ganz lammfrommer Mensch. Auch von dem hast du nie irgendein lautes Wort gehört. Und ich habe ihn mal gefragt und habe gesagt, Hermann, warst du schon immer so? Und dann hat er gesagt, nein, nein. Früher hieß ich im Ort der wilde Hermann. Er hat gesagt, ich konnte manchmal eine ungeheure Wut kriegen. Dann hat er gesagt, und ich wäre in solcher Wut, hätte ich einmal fast einen Menschen erschlagen. Er kam vom Geschäft, er war Schreiner. Und da standen die Konfirmanden vorm Gemeindehaus und haben gewartet, bis der Unterricht beginnt. Und da war seine Tochter auch Konfirmandin. Und als er vorbeiging, so erzählte er, hat er gehört, wie die Konfirmanden seiner Tochter den Hausnamen nachriefen. Das gibt es ja in unseren Dörfern. Und die Hausnamen sind oft nicht sehr fein. Weiß nicht, was es in Weilheim für gibt. Das sind so Verunglimpfungen manchmal. Und dann hat er gesagt, da habe ich so eine Wut bekommen, da habe ich eine Latte vom Zaun weggerissen und bin auf zwei Konfirmanden los. Und nur die Gnade Gottes hat es verhindert, dass ich sie totgeschlagen habe. Und er hat gesagt, ab dem Augenblick, da habe ich gewusst, wer ich bin. Und da habe ich angefangen zu beten und zu sagen, Herr, verändere mich. Ist Frucht. In der Regel sehen wir diese Veränderung, die an uns geschieht, selber nicht. Die sehen andere. Das sollten wir aber auch einander sagen. Unsere Alten haben ja gesagt, wenn einer wirklich Christ ist, das merkt die Kuh im Stall. Geht anders, bitte, oder? Die Katze in dem Ofen, ja. Er geht anders mit dir um. Da geschieht eine Veränderung. Das ist auch Frucht. Oder die Magd, die gefragt wurde, was hat sich geändert, seit du dich bekehrt hast? Und sie hat ganz einfach geantwortet, ich kehre jetzt auch in den Ecken. Frucht. Vorher hat sie es schön weggekehrt und jetzt kehrt sie auch in den Ecken. Dass dieses an uns geschieht, dass wir verändert werden. Das bittet Paulus für die Kolosser, dass sie würdig werden, dass sie Frucht bringen, die sich entfaltet. dass sie verändert werden und durch sie Neues geschieht. Frucht ist immer missionarisch. Und jetzt noch eine Frage dazu, wenn es hier heißt, wo sind wir? In jedem guten Werk, was ist ein gutes Werk? Sagt mir mal das. Wir Evangelischen haben ja schreckliche Angst vor guten Werken. Das ist ganz Schlimmes.
Epheser 2,10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin werden sollen.
So, und jetzt, was sind gute Werke? Jetzt haben wir nochmal die Grundlage, wir sind befreit zu guten Werken.
Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen.
Das ist ein allgemeiner Maßstab, den Jesus in der Bergpredigt nennt. Jetzt aber konkreter, was sind gute Werke?
Missionarisches Unterstützen mit meinem Geld oder mit
dem Geld hergeben, das ist ein gutes Werk.
Ein freundliches Wort.
Das ist ausdrücklich eine Frucht des Geistes, Freundlichkeit. Freundlichkeit. Was sind noch gute Werke? Was nennt Jesus noch als gute Werke?
Kranke
besuchen. Weiter.
Liebe üben.
Liebe üben ist wieder ein zusammenfassender Begriff. Wie sieht das praktisch aus?
Bittet für eure Feinde, segnet ihr euch Fluten.
Das sind geistliche gute Werke, ja? Praktische gute Werke.
Die Witwen und Weisen ihr Diebstahl besuchen.
Und ihnen helfen, jawohl? Das sind alles gute Werke. Jesus zählt sie einmal auf in Matthäus 25, wenn es ums große Weltgericht geht. Da kommt es hintereinander. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mich getränkt. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich bekleidet. Gefangen, krank. Das sind gute Werke, dass wir ja keine Furcht vor guten Werken haben, sondern dass uns das selbstverständlich wird.
Ich hätte jetzt auch an dem Kind kein Beispiel nehmen, mit dem ich 5 Mark zum Beispiel schon sage, mir die Zifferbrot, was hat denn dafür?
Ja, das habe ich ja gesagt, das war der Anhang beim Thomas, dass er noch 5 Mark wollte. Im Übrigen ist erstaunlich, dass Gott uns unsere guten Werke auch noch belohnt. Wir werden Lohn dafür haben. Aber keinen Verdienstlohn, sondern Gnadenlohn. Das ist ein großer Unterschied. Gott gibt uns nicht nach dem, was wir verdienen, sondern er will uns beschenken. Gnadenlohn. Aber dass wir das wieder ganz praktisch sehen, wir wollen gute Werke tun. Und es gibt viele Gelegenheiten unter uns, viele. Wieso, das ist ein gutes Werk, da freue ich mich ganz arg. Da kommt jemand zu Besuch und dann geht er raus aus dem Haus, verabschiedet sich auf Wiedersehen. Kurze Zeit nach ihm gehe ich auch raus und plötzlich merke ich, die Haustür geht wieder ganz leicht zu. Vorher haben wir alle gebatscht, dass da der Kalk rausgeflogen ist, weil diese Tür sich immer, das Schloss, es geht immer schwerer. Je kälter es wird, dieser Mann, der hatte ein Büchslein mit Fett in der Tasche. Und er hat ganz selbstverständlich, ohne etwas zu sagen, als er rausging, unsere Türe geschmiert. Das ist ein gutes Werk. Ein gutes Werk. Oder als ich in Holzgerlingen, da stand ich mit meiner Schere so am Pfarrhaus und wollte die Rosenstöcke schneiden. Dann kam einer vorbei und hat gesagt, oh Herr Pfarrer, den Blättern noch einige übrig oder sind sie alle verteilt? Weil ich habe auch Kreuzweh. So Schierholz. Noch ein Gedanke zu diesem biblischen Begriff der Frucht. Das ist euch sicher auch schon passiert, dass man in einen wunderschönen Apfel hineinbeißt und spuckt gleich wieder aus. Was war? Er ist faul innen. Schwäbisches sagt man, da war der Jakob drin. Wieso gerade der Jakob? Ah ja. Da war der Jakob drin, der Betrüger, ja. Aller Selbstruhm macht die Frucht faulig. Geistliche Frucht wird faulig, wo ich mich dessen rühme. Das ist der Hintergrund, wenn jemand sagt, wenn Jesus sagt, lass deine Rechte nicht wissen, was die Linke tut. Aber tu mit beiden Händen. Noch geschwind, weil ich das öfters gefragt werde, wie ist denn das eigentlich bei unserem christlichen Geben? Darf ich als Christ eine Spendenquittung verlangen? Ja.
Wenn ich das wieder spende.
Gibt einen ewigen Kreislauf. Also ich würde so sagen, selbstverständlich, wenn unser Staat schon so freundlich ist, und dort, wo wir 100 Mark geben für mildtätige Zwecke, er uns 20 Mark wiedergibt, dann dürfen wir das mit frohem und dankbarem Herzen nehmen. Es bleibt ja dann mir überlassen, was ich mit den 20 Mark mache. Nur, und das ist der Punkt, die Spendenquittung ist nicht für den Herrn, sondern ist fürs Finanzamt. Wenn mir das klar ist, dann hat die Spendenquittung überhaupt keine Gefährdung. Wenn ich aber die Spendenquittung für den Herrn nehme, dann ist es gefährdet. Dann wird es faulig. Bitte? Ja, ich meine das so direkt, dass ich habe das mal so erlebt, dass ich bei einem Mann, der auf dem Tod krank war, haben wir miteinander gesprochen. Und dann sagt er plötzlich, Frau, hol die Schublade. Ich wusste gar nicht, was er meint, aber sie hat es wohl gewusst. Und er hat die Schublade aus dem Schreibtisch gebracht und da lagen sauber gebündelt über viele Jahre Spendenquittungen. Und dann hat er gesagt, gell, Herr Pfarrer, das zählt doch aber auch etwas. So meine ich's. Dieser Gedanke schleicht sich immer wieder ein. Die Spendenquittung ist fürs Finanzamt, aber die bewahre ich nicht auf, mit der kann ich mir nicht den Himmel verdienen.
Was ist der Unterschied zwischen Opfer und Spende? Wenn ich was opfere, möchte ich keine Spendenquittung. Wenn ich dann auf was verzichte, das ist in meinen Augen Opfer. Ist das nicht richtig?
Der wisst ihr schon auch.
Spende.
Ich glaube, der Mensch vergisst überhaupt, dass wenn er was gibt, dort, wo die Hände zu sind, kann Gott nichts reintun. Und dort, wo sie offen sind, und wir sind wirklich mit dem Herzen dabei, ist Gott es nicht unbeachtet.
Ich werde Segen die Fülle herabschicken, sagt er im Alten Testament vom Zehnten. Aber ich sehe eigentlich keinen wesentlichen Unterschied zwischen Opfer und Spende. Wenn ich etwas spende, wirklich eine Spende mache, ist das in der Regel doch auch ein Opfer. Ich sehe nur den Unterschied, dass das, wenn wir in der Kirche sagen, das Opfer heute ist für das und das, das ist in der Regel, wie soll ich es beschreiben, das ist nun kein wehtuendes Opfer, für die meisten nicht, sondern da gibt man eben etwas, das ist auch recht so. Ich soll ja gezielt geben. Aber ihr kennt die Geschichte von dem Bauern, der zu seiner Frau gesagt hat, Frau, wenn dieses Jahr die Sammlerin kommt von der Basler Mission, dann gib ihr nur einen halben Goldtaler, denn die Ernte draußen steht schlecht. Wir müssen sparen. Und dann hat die Frau gesagt, ja weißt du, die ist schon da gewesen, Und ich habe ihr 2 Taler dieses Mal gegeben, weil ich gedacht habe, wir haben nächstes Jahr vielleicht gar nichts, weil die Ernte so schlecht steht. Das ist ein Opfer. Das ist ein Opfer. Dass wir wirklich geben. Jetzt aber zum 4. Was bedeuten die Begriffe Langmut und Geduld und wie leben wir das? Was bedeuten diese Begriffe? Zunächst vielleicht Geduld. Mich drunter stellen, das ist sogar die wörtliche griechische Bedeutung, darunter bleiben. Hypomone, darunter bleiben. Dahinter steht das Bild. Wenn ihr das mal gesehen habt, in einem orientalischen Land oder in einem südlichen Land, der Esel. Der Esel trägt ja auf seinem Rücken solch ein Lastgestell, das ist in der Regel ein Sack, der ist einfach draufgelegt und hat links und rechts 2 Taschen. Und die werden beladen. Unter dem, wie ich beladen werde, drunter bleiben. Wenn es dem Esel zu viel wird, wälzt er sich auf den Rücken, dann liegt der ganze Kladderadatsch da. Nein, Geduld heißt zunächst einmal, dass wir darunter bleiben. Alles das, was uns Gott in unserem Leben auferlegt. Es gibt da ein herrliches Lied im Gesangbuch. Der du das Los von meinen Tagen und meines Lebens Glück und Plagen mit Güte und Weisheit mir bestimmt. Wer kann's weiter? Herr von ganzem Herzen, der seine Freuden, seine Schmerzen gleich gern aus deinen Händen nimmt. Da heißt noch ein Vers, du hast im Lauf von meinem Leben mehr Glück als Leiden mir gegeben, mehr Guts als ich verdient beschert. Das ist ein herrliches Lied. Das fasst das eigentlich zusammen, was es meint, darunter zu bleiben. Darunter zu bleiben. Dahinter steckt aber auch diese Aussage, dass christliches Leben tatsächlich Leben ist, auf dem eine Last liegt. Welche Last liegt auf uns? Welche Last? Unter was soll ich bleiben? Was ist zuerst gemeint? Was denkt ihr? Der Herr liegt mir nicht als Last auf. Trage sein Kreuz und folge mir nach. Das ist die eine Seite und die andere Seite. Jesus spricht direkt einmal von dem einer, trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Paulus spricht davon. Das meint es also. Diese Geduld ist der Umgang, wie wir miteinander in der Gemeinde als Christen umgehen. Das ist die erste Last. Da ist die Bibel ganz arg nüchtern. Wir werden uns öfters zur Last, denn wir sind eine Gemeinde der Sünder, der begnadeten Sünder und geben uns manches zu tragen. Und da ist im Galaterbrief gerade die Rede davon. Galater 6,1, so ein Bruder sündigt, so helfet ihm wieder zurecht. Einer trage des anderen Last, dass wir einander nicht fallen lassen, sondern einander mittragen.
Dass man jemanden eine längere Wegstrecke begleitet, auch
Geduld. Da kommen wir nachher bei Langmut. Das ist die zweite Bedeutung. Langmut heißt, einen großen Atem haben. Aber jetzt geht es zunächst einmal den anderen tragen, ertragen. Das sagen wir sogar in der Trauliturgie. Ertraget einander. Das ist gar nicht negativ gemeint, sondern dahinter steht das nüchterne Wissen, wir Menschen geben einander immer zu tragen. Und in der Regel benehmen wir uns dann wie der Esel.
Wir wälzen uns auf den Rücken und dann ist die Last weg. Wir schieben den anderen ab, der mir Mühe macht. So geht's in der Regel in dieser Welt zu. Nicht so in der christlichen Gemeinde. Ihr sollt einander tragen. Wie wird das gelebt? Wie tragen wir einander? Jetzt geht es um den Fall, wo mir der andere Mühe macht. Nicht, wo wir uns so ganz arg sympathisch sind und alles in Ordnung ist. Da geht es ja auch zunächst um kein Tragen, sondern wo wir einander Mühe machen. Wie wird das konkret gelebt, jetzt einander zu tragen? In der Fürbitte? Für wen ich bitte, den kann ich nicht loslassen. Und die Fürbitte wird konkret. Wie tragen wir einander? In der Vergebung? Jawohl. Bitte?
Miteinander reden über die Last, die man aneinander hat.
Biblisch gesagt in der Ermahnung. Dass wir das auch aussprechen. Zudecken hilft da in der Regel nichts. Es ist etwas ganz Wichtiges, dass das geschieht in der christlichen Gemeinde. Paulus schreibt an die Philipper, so machet meine Freude vollkommen. Ist unter euch Ermahnung. Dieses Einandertragen, das meint nicht verhätscheln, sondern das meint eine große Ehrlichkeit auch miteinander. Aber auf jeden Fall, dass wir nicht voneinander weggehen, einander nicht loslassen, sondern dem anderen helfen. Das meint Geduld. Jetzt haben wir gesagt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist nur noch ein anderes Tragen. Was ist denn das mein Kreuz? Jesus meint hier zunächst, was in meinem Leben an Schwerem kommt, um Jesu Willen, weil ich ein Christ bin. Wir können da weniger sagen, obwohl das auch einiges gibt, die milde Ironie oder was weiß ich, der Verwandtschaft und so, aber wir lernen das eigentlich erst, was das heißt, mein Kreuz, wenn wir hineinschauen in die Gemeinden, die wirklich um des Glaubens Willen tragen. Das lerne ich bei den Brüdern in Indien und Schwestern. Das haben wir gelernt in der Sowjetunion. Das lernen wir heute in vielen Ländern der Erde. Nun gibt es aber auch andere Lasten, die auf uns liegen. Was ist das?
Krankheit.
Krankheit, andere Nöte, Versagen, Arbeitslosigkeit. Wie steht es mit dem? Kinder, die uns Mühe und Sorge machen, da gibt es oft schwer zu tragen. Mal eine etwas provozierende Frage, erlegt uns das alles Gott auf?
Er lässt es halt zu.
Wie ist das mit unserer Krankheit, mit unseren Nöten, mit den Kindern, mit dem Unglück, mit dem allem? Ja, legt er uns gerade, um das geht es jetzt, legt er uns die Last der Krankheit auf oder die Last, dass uns Kinder zur Sorge werden, weil sie ihre Wege gehen.
Also bei Krankheit sicher nicht, man kann ich selber, oder wenn einer viel trinkt und er krank wird oder sonst nicht mit ihm hält, dann ist das nicht immer Gottes Schuld, oder viel Gott nicht
immer. Also sagen wir ganz nüchtern, wir haben als Christen auch zu unterscheiden zwischen selbst auferlegten Lasten und zwischen dem, was uns Gott zumutet. Da haben wir schon zu unterscheiden. Und das darf man schon fragen. Da Da darf man schon fragen. Und ich weiß das, ich merke das in der Regel auch, was ich selber mir auflade. Das merke ich auch. Und da heißt es nicht, dass soll ich darunter bleiben. Was heißt denn von dem?
Leget ab von euch.
Das soll ich wegschleudern, heißt ganz wörtlich, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Das sind diese selbst auferlegten Lasten weithin. Vorsicht aber, wenn man so schnell sagt, ja, das sind die Eltern schuld, was die Kinder machen. Wir hatten einen Bruder, der wirklich ein bewährter Mitarbeiter war. 4 Kinder und eine Tochter haute völlig daneben hinaus. Völlig. Wie hat er mir, es hat mich erbarmt ins Herz hinein. Er war schon im Ruhestand. Die Mutter dieser seiner Kinder war gestorben, er war zum zweiten Mal verheiratet. Und nun hat er solche Lasten mit dieser Tochter. Der hat immer wieder die Polizei angerufen, wir haben sie dort aufgegriffen, sie steht unter Drogen und was weiß ich alles. Was hat der Mann alles durchgemacht? Und dann wurde in der Gemeinde auch getuschelt. Aha, das ist's. Kommt ja nicht von ungefähr. Was er dann noch mit ertragen hat. Das ging mehr als 5 Jahre. Die Tochter hat auch noch 2 ledige Kinder zur Welt gebracht. Sie saß einige Zeit im Gefängnis, hat immer wieder versucht wegzukommen, immer wieder in die alten Kreise hineingekommen. Und dann hat er mir einmal gesagt, das war die beste Lebensschule, die Gott mir je gegeben hat, was ich alles gelernt habe dabei. Er ist heute über 80 und steht noch in einer geistigen Frische, in einem Dienst an Drogenabhängigen, nicht als Fachmann oder so, sondern in die Kreise, wo er hineingekommen ist durch seine Tochter. Und kann vielen jungen Leuten bis heute, kann er helfen. Wegeleit geben. Aber dass wir es deutlich sagen, es gibt viele selbst auferlegte Lasten, die sollen wir auf ihn werfen, die sollen wir abschütteln. 2. Begriff, Langmut. Einen langen Atem haben. Die Liebe ist langmütig, hat einen langen Atem. Haben wir vorher gesagt, drunter bleiben, sagen wir jetzt, dranbleiben. Die ist nämlich oft gar nicht leicht, den anderen mitzutragen. Der andere wird sich schnell zurückziehen. Dranbleiben, dem anderen nachgehen. Auch das geschieht wieder zunächst in der Fürbitte. Dass ich dranbleibe. Wie geschieht solches Dranbleiben praktisch? Innerhalb der christlichen Gemeinde meine ich jetzt. Wie geschieht es, das Dranbleiben? In Verbindung bleiben. Ganz konkret heißt das, wenn der oder die mal 1-2 Abende nicht im Hauskreis war, dass mir das nicht egal ist. Sondern, dass ich ihn oder sie darauf anspreche und sage, mir fällt auch auf, gibt es einen besonderen Grund, warum du nicht mehr kommst? Dranbleiben aneinander, nicht einander auf die Nerven gehen, aber in aller Liebe dranbleiben. Das ist so etwas ganz Praktisches. Wie geschieht's noch? Gerade wo ich weiß, dass der andere in eine schwere Strecke geht. Weil wir sind oft so gehemmt. Gerade wo wir wissen, dass beim anderen jetzt schwer ist. Da traut man sich gar nicht so richtig, etwas zu sagen. Wir haben das jetzt so, ich habe das das erste Mal so ganz persönlich erlebt, wenn man selber in der Familie durch so einen Todesfall betroffen ist, wie gut es einem tut, wenn der andere ganz selbstverständlich zwei, drei kurze Sätze dazu sagt. Ich habe das vorher gar nicht geglaubt, aber es ist so. Wie gut einem das tut, dass man auch in solchen Strecken einander nicht ausweicht aus falscher Rücksichtnahme oder was weiß ich, sondern in ganz großer Selbstverständlichkeit sagt, du, ich kann mir denken, wie es jetzt bei dir auch aussieht und was dich alles bewegt. Ich möchte dir nur sagen, ich denke intensiv an dich. Punkt. Das Dranbleiben. Das meint das, was der Apostel sagt, so ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Dass das praktisch gelebt wird. So ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit.
Ich glaube, dass man das jetzt gerade ganz arg bei der Familie Probst erlebt hat.
Ja.
Mitleiden und Mittragen und auch über längere Strecke, wie wir da zusammengewachsen sind. Also ich glaube, da gibt es der Herr eine unheimliche Chance auch als Christen.
Ja. Aber ich habe vorher gefragt, das sind ja die Kinder, gell, die sind aus dem Haus praktisch.
Ja.
Oder leben da noch Kinder in? Aber das braucht er jetzt, dass er, nicht dass ständig jemand bei ihm in der Wohnung sitzt oder so, sondern dass er begleitet wird, dranbleiben. Und schließlich unser letzter Punkt, sind wir jetzt eigentlich schon im Reich seines lieben Sohnes? Sind wir dort?
Ja.
Ja. Nämlich wie?
In ihm.
In ihm? Was heißt das? Reich seines lieben Sohnes könnte man hier auch mit dem Herrschaft seines lieben Sohnes übersetzen. Er ist unser Herr. Reich meint hier nicht ein Gebiet, sondern Reich meint hier der Herrschaftsraum. Wir leben unter der Herrschaft Jesu Christi. Er ist unser Herr. Und versetzt, er hat uns versetzt in das Reich. Was heißt das? Verpflanzt. Das ist die wörtliche Bedeutung. Er hat uns eingepflanzt in einen neuen Boden, nämlich in den Christus.
Umgebettet, könnte ich das auch sagen.
Vielleicht umgesetzt, umgebettet, das ist ein Fachwort für Leichnam. Nein, wir sind bereits unter dieser neuen Herrschaft. Aber es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Das Friedensreich Gottes ist noch nicht vollendet. Aber wir leben jetzt und hier schon als Bürger dieses Reiches. Jesus sagt einmal, als sie ihn fragen, wie ist denn das mit dem Reich Gottes? Dann sagt er, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das kann auch vom Griechischen her übersetzt werden mit inwendig in euch. Er meint also ein doppeltes, da wo der Christus ist, da ist das Reich Gottes. Und weil der Christus durch seinen Geist in meinem Herzen wohnt, bin ich Bürger des Reiches.
Was ist das denn für ein Reich, wo man im Vater unser erbittet, dein Reich komme?
Dein Reich komme hat diese beiden Aspekte, dass ich die Herrschaft Jesu Christi in dieser vergehenden Welt ausbreitet und dass das vollendete Königreich Gottes, Offenbarung 21 und 22, kommt. Dort zielt ja Gott hin. Letzter Gedanke, es heißt hier, er hat uns tüchtig gemacht zum Erbteil der Heiligen. Erbteil, das ist sein Wort aus dem Alten Testament. Als Israel ins Land kam, da wurde vorher das Land zugeteilt. Erbteil heißt wörtlich übersetzt das Zugeloste. So wurde das zugeteilt. Jeder Großfamilie ein Stück des Landes, jedem Stamm zunächst, dann jeder Großfamilie. Das heißt, Für alle Zeiten hat diese Familie an diesem ihm zugelosten Heimatrecht. Wenn es nun heißt hier, er hat uns tüchtig gemacht zu dem Erbteil der Heiligen im Licht, dann ist das genau der parallele Gedanke. Er hat uns Heimatrecht verschafft im Himmel. Heimatrecht verschafft im Himmel. Ich gehe hin, sagt er zu seinen Jüngern in den Abschiedsreden, euch die Stätte zu bereiten. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Darauf gehen wir zu. Das ist unser Ziel. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir jetzt und hier schon Verpflanzte sind, eingewurzelt sein dürfen in dich. Du bist der Weinstock, wir sind Reben. Wir loben dich darüber, dass du an uns und durch uns Frucht schaffst. Das ist deine Größe. Wir danken dir, dass du uns hineinnimmst in den Bau deines Reiches. Wir loben dich darüber, dass wir Errettete sind. Danke, wie du uns das in deinem Wort so deutlich und so klar zusprichst. Und nun hilf uns auch immer wieder dazu, dass wir es anreizend leben. Amen.